herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser Staffel beschäftigen wir uns mit der Architektur der Zwischenkriegszeit und haben in der ersten Folge dieser Staffel uns Wohnbauten angeschaut, wie zum Beispiel Villen across Vienna. In der zweiten Folge haben wir uns soziale Einrichtungen angeschaut. In der dritten Folge, die sehr spannend war, haben wir über Infrastruktur und so weiter gesprochen. Infrastruktur und politische Gebäude. Und in der heutigen Folge werden wir diese politischen Dinge, politischen Aspekte, die Glaubensfragen weiterführen. Bevor es losgeht, nochmal vielen Dank an die Leute, die uns unterstützen und die uns auch diese schönen Bilder geschickt haben von schieren Umspannwerken in Wien. Auf unserem Instagram-Kanal @erzählmirvonwien mit einem AE als Ä natürlich. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns da folgt und auch eure Orte teilt mit dem Hashtag erzählmirvonwien und auch gern von zeigmirvonwien und ja, einfach uns eure Wien-Eindrücke einfach taggen, das wird uns sehr freuen. Wir mögen das. Ja, also weiter geht's. Es wird heute anders spannend als beim letzten Mal. Es geht um Politik. Und ich sage Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus.
Fritzi, also wir haben das letzte Mal aufgehört mit der Kontrollbank am Hof, die, wie, was ich nicht wusste, die Parteizentrale der Einheitspartei des Ständestaats war. Mhm. Jetzt ist Ständestaat so ein Wort, das so herumflirrt in unserem Diskurs jetzt. Über die Politik der Zwischenkriegszeit ist eigentlich relativ wenig bekannt. Also ich habe zum Beispiel wenig darüber gelernt in der Schule. Magst du vielleicht ganz kurz die Eckpunkte sagen, was da passiert ist in Österreich der Zwischenkriegszeit? Also es war Erster Weltkrieg, dann...
Erster Weltkrieg, Wahlen, 1919, Wahlen. Erste Mal allgemeine Wahlen für Männer und Frauen. Wobei interessant ist, dass man herausgefunden hat durch Analysen, dass... bei diesen Wahlen hat die Sozialdemokratische Partei die... relative Mehrheit bekommen. Mhm. Man hat herausgefunden durch eben, wie gesagt, Wahlanalysen, dass hätten Frauen nicht mitgewählt, hätten die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit bekommen. Also die Frauen haben christlich-sozial gewählt. Und es ist dazu gekommen, dass der Staat, dass eine Koalitionsregierung, also das würde jetzt zu weit führen, die eben dann 1920 zerbrochen ist, glaubt, dass man die Verfassung noch durchgebracht hat. Mhm. Und es hat dann die Sozialdemokratie sich nie mehr an der Regierung beteiligt in der,
Zwischenkriegszeit.
Und es war halt immer die Diskrepanz zwischen Rotem Wien und christlich-sozialem Staat.
Okay.
Haben wir schon besprochen, würde auch jetzt zu weit führen. Aber es ist dann 1934 zum Bürgerkrieg gekommen. Mhm. Und am 1. Mai 1934 eine neue Verfassung, eine ständestaatliche Verfassung im Namen Gottes. Steht
oh Gott.
In der Verfassung. Und damit war es aus mit dem Roten Wien und damit war es aus mit der Demokratie. Mhm. Es gibt jetzt drei Bezeichnungen für die Regierung, die dann gefolgt ist, oder für die Staatsform. Also die Sozialdemokraten sagen Austrofaschismus, wobei ich jetzt nicht in das Thema tiefer hineingehen will, was Faschismus, was kann er. Man hat es Ständestaat genannt, weil das ständisch geordnet war. Nach eben
also es hat eine Einheitspartei gegeben und die Menschen, die Wahlberechtigten oder die Bürgerinnen und Bürger der Republik wurden eben eingeteilt, waren sie Bauern, waren sie Arbeiterinnen.
Waren sie Ritter.
Waren sie Ritter.
Aber, ja,
so genau, und das ist eigentlich, wenn man das jetzt auch weiterführen kann, ist ja auch immer noch ein System in der ÖVP zum Beispiel, dass es ja diese Bünde gibt. Das ist ein bisschen weitergeführt aus dieser Zeit, wobei man das natürlich nicht vergleichen kann, aber dieses System, das nach Interessensgruppen politische Meinungsbildung gemacht hat, kommt eigentlich aus dieser Zeit.
Ja. Mehr oder weniger. Und die rechte Reichshälfte, die heute gesagt, das Systemzeit, war das die Gut, also das ist nur ganz kurz.
So, damit wir wissen, wo wir überhaupt sind, wenn wir jetzt nämlich dann über einen, ja, über zwei wichtige Figuren sprechen.
Genau, angefangen hat das Ganze schon 1933, wie das Parlament. Wieder zwei Lesarten. Es gibt die Sozialdemokraten, die sagen, das Parlament ist von Dollfuß
ausgeschaltet
worden. Und es gibt eben die andere Lesart, die sagt, das Parlament hat sich selbst ausgeschaltet. Mhm. Es war also ein eindeutiger Fehler.
Also es war eigentlich ein Formfehler. In welche Richtung auch immer, wie, ob der absichtlich war oder nicht.
Nein, der Formfehler war sicher nicht absichtlich, aber das Parlament hat sich letztendlich ist auseinandergetreten von dieser Session, ohne sich zu schließen, diese Sitzung. Und das hat Dollfuß eben zum Anlass genommen, zu sagen, das Parlament hat sich selber aufgelöst und hat dann bei der nächsten Sitzung, die stattfinden hätte sollen, eben die Abgeordneten gehindert, das Parlament zu betreten oder halt die parlamentarische Sitzung zu eröffnen. Und das war ein Formfehler, das ist deswegen gewesen, weil es keinen Parlamentsvorsitzenden gegeben hat.
Keinen Nationalratspräsidenten.
Vorgegeben hat. Die sind alle zurückgetreten und das würde heute nicht mehr gehen. Mhm. Warum? Weil der älteste Abgeordnete den Vorsitz übernehmen würde.
Automatisch.
Der müsste also jetzt nicht gewählt werden oder irgendwas, sondern in so einem Fall, wie damals eingetreten ist, würde der älteste Nationalratsabgeordnete die Präsidentschaft.
Also es könnte sich gar nicht selbst auflösen, das Parlament.
Was passiert, aber egal. Wir hoffen, dass es nicht mehr passiert.
Gut.
Warum haben wir jetzt über das geredet?
Naja, weil wir wissen wollten, wer der Herr Dollfuß ist und wer der Herr Seipel ist.
Ach so. Ja, der Seipel, der Ignaz Seipel war der Prälat, der sehr lange Bundeskanzler war. Kanzler ohne Gnade haben wir ihn ja genannt. Und der für sich selbst sehr spartanisch gelebt hat in einem Kloster, in der Kainergassen im 3. Bezirk. Später ist der Engelbert Dollfuß Kanzler geworden, zu dem der ja eben gerne der steinstarken Mann gespielt hat und der ja sehr klein war, also wirklich klein. Und zu dem haben wir ja Millimeter nicht.
War das nicht auch mit dem großen, mit dem kleinen Schwarzen, die Geschichte, mit dem ist das mal bestellt und dem großen Braunen?
Nein, das ist ein anderer Schmäh, aber der ist, wenn man ein Kaffeehaus am Balkon machen wollte von der Neuen Burg, wo der Hitler gesprochen hat. Und dann hat man gesagt, man kann dort kein Kaffeehaus machen, weil man kann es nicht dort hinsetzen und einen kleinen Braunen bestellen. gehört alles an, bitte.
Gut.
Wir haben so viel zu besprechen.
Das stimmt. Okay, also, so, Dolph, jetzt wissen wir ungefähr, wer die sind, wann die waren und jetzt geht's zurück zur Architektur. Also, wir waren in der Kontrollbank und der Herr Dollfuß wurde dann ermordet, was natürlich ein Problem ist.
Ja, wobei man auch da sagen muss, dass die Mörder sofort nach Machtübernahme der Nazis glorifiziert wurden und es ist so eine Straße nach ihnen benannt worden.
Nach dem Dollfuß?
Nein, nach den Mördern vom Dollfuß.
Ah.
Und zwar war das die Sieben-Stern-Gasse, die dann seit 1938 oder Mitte 1938 oder Ende Straße der Julikämpfer heißt.
Oh, wow.
Bis zum... Weil in der Stiftskaserne die Verschwörer sich getroffen haben.
Gut, Nein, aber voll interessant. Und wann war diese Ermordung?
25. Juli, glaube ich, 34.
Okay. Da war ja auch noch die Diskussion mit dem Denkmal im Bundeskanzleramt.
Gedenkstätte.
Die Gedenkstätte. Und Gedenkstätte ist jetzt mal ein gutes Wort für Architektur, für Nazi-Dollfuß. Nein, Entschuldigung, nicht Nazi-Dollfuß.
Nein, falsch gesagt.
Nein, genau eben nicht. So, ja. Aber Dollfuß-Denkmäler.
Ja. Da hat man also schon unter sein Nachfolger, der Kurt Schuschnigg, hat das sehr befördert, diese Ideen. Man hat lebendige Denkmäler schaffen wollen. Also nicht im Sinn, dass man ihn lebendig machen will, sondern etwas, wo Leben drinnen ist. Und da hat man gedacht, Andi, also hat geplant, eine Front. Das Ganze, muss ich vorausschicken, war natürlich von Mussolini und von dessen gigantomanischen Bauten in Rom beeinflusst. Und da hat man eben gedacht an eine Frontführerschule im 13. Bezirk, vor Sankartengassen, die also mit einem riesigen Amphitheater und mit einer Kirche natürlich und so weiter gebaut hätte werden sollen und dort also Soldatenausbildungen stattfinden hätten sollen, ist nur in den Fundamenten verwirklicht worden, ist aber dann von den Nazis weitergebaut worden, war dann die Fasangarten-Kaserne und ist jetzt die Marie-Theresien-Kaserne, wo wer seine Lebensabend verbracht hat.
Der Elefant. Nein, die Giraffe, Entschuldigung, natürlich.
Leider,
die
Giraffe. Leider schon verstorben.
Wie wird die heißen?
Ah, das war's jetzt aber.
Ach Gott, nein. Die Folge habe ich geliebt.
Ja, die war so lieb. Das
war echt entzückend, die Giraffenfolge.
Ja, dass der Giraffe im hohen Alter zum Bundesheer geht.
Ja.
Schon interessant. Dann war gedacht am Ballhausplatz auch ein lebendes Denkmal, und zwar religiöses Denkmal vielleicht auch. Und zwar, du weißt, wo dieses neue aus den 1980er stammende Gebäude, das hinterm Innenministerium angebaut worden ist, am Bruno-Kreisky-Platz.
Quasi, wenn man vom Volksgarten Richtung Michaelerplatz geht.
Nein, Michaelerplatz dann.
Nein, in der Gasse, oder?
Also, naja, ja, kann man sagen. Es ist schwierig, wie man sie auskennt. Also, wenn du dir vorstellst, du stehst mit dem Volksgarten im Rücken, hast linker Hand das Bundeskanzleramt,
ja.
Rechter Hand den
Präsidentschaftskanzlei.
Die Präsidentschaftskanzlei und dann daneben die Amalienburg.
Ja.
Also den, und dann hast du die Schauflergassen, die du meinst. Und da natürlich Schauflergassen kann man, ja, ist sehr gut, von der Schauflergassen nach zum
gut, dieser Brunnen ist. Zur Minoritenkirche.
Ja, noch nicht
zur U3-Station hören lasse.
Ja, und rechts von der U3-Station praktisch die Verbindung zum Innenministerium. Zum Hintereingang vom Innenministerium. Also das ist jetzt, und da wollte man eben dieses Frontführerhaus, glaube ich, hat es geheißen, für einen Dollfuss bauen. Ist aber auch nur dazu gekommen, bis zu den Kellern. Das ist dann irgendwie ruhend gestellt worden. Also ich kann mich noch erinnern, dass dort gar nichts war. Und weil ursprünglich war das Hofspital dort und dann ist es lange brach gelegen. Und jetzt haben es dann in den 80er Jahren ist eben
das Innenministerium.
Innenministerium. Und man wollte für den Engelbert Dollfuss ein Denkmal machen. Also nicht der Engelbert-Denkmäler sind aus dem Boden geschossen, wie nicht gescheit nach seinem Tod. Aber man wollte Engelbert, also Sankt Engelbert, Heiliger Sankt Engelbert.
Also wollte man den Heilig sprechen?
Nein, also es sind Heiligendenkmäler. Sankt Engelbert, es hat ja einen heiligen Engelbert gegeben. Und da sind für den sind Denkmäler oder Wand.
Also das war jetzt nicht der Engelbert Dollfuss, sondern genau. Das war der heilige Engelbert.
Heilige Engelbert, aber am Ballhausplatz wollte man für ihn ein Denkmal machen. Also für einen Engelbert Dollfuss. Und zwar dort, wo jetzt das Deserteursdenkmal ist.
Was ja wirklich das Gegenteil ist.
Was würde er sagen. Also das ist so ein Block, auf dem auch sehr oft Demonstranten stehen. Und ich kann mich erinnern an Corona-Menschen, die dort gestanden sind. All diese Plätzchen, das Impfen und so weiter und so weiter.
Haben die gesagt, ja.
Und das war eben lang so eine Ausnehmung im Volksgartengitter, wo man nicht gewusst hat, warum ist da jetzt ein Eck freigehalten. Und da war gedacht immer, Engelbert Dollfuss-Denkmal.
Ja, ich muss sagen, bei dem Wort lebendes Denkmal habe ich mehr so an diese Straßenkünstlerinnen und Künstler gedacht, die so, solange sich nicht bewegen, bis man eine Münze reinwirft.
Ja.
Aber so war es nicht gedacht.
Nein, ich wundere mich in Salzburg immer, wann ich im Thomaselli sitze. Dort steht immer.
Das stimmt.
Und ja, die Kinder kommen und kitzeln ihn und so weiter.
Ja, das stimmt. Lustig. Okay, naja, also Denkmäler für Engelbert.
Und die haben alle, Entschuldige.
Sag du.
Na, gar nichts, die haben alle einen religiösen Aspekt natürlich.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, nämlich, dass wir da schon am richtigen Track sind. Wenn es jetzt um Spirituelles geht, der heilige Engelbert, ich verbinde ja den Engelbert, da gab es im Wurlitzer ein Video immer mit dem Engelbert, diesem Sänger, und das habe ich extrem lustig gefunden, weil der hat halt da gesungen, ich glaube, der wird Man on the Moon oder irgendwie sowas, und da gab es eine Deko im Hintergrund, und das war so ein Dreieck, und rundherum ist so ein Pappmaché-Planet gekreist. Und irgendwann ist der Stecken, ist immer schneller geworden und ist er stecken geblieben. Und dann sind hinter den Kulissen, sind dann zwei so Hände rausgekommen und haben den Planeten wieder gerichtet und das ist wieder weitergefahren und der Engelbert hat gesungen.
Wahrscheinlich Playback.
Vielleicht, genau. Ja, also insofern so viel zu den Sternen und zu den Heiligen und jetzt aber zu den Kirchen der Zwischenkriegszeit. Ja. Und der Spiritualität.
Genau, also von diesem religiösen Aspekt. Es war ja so, dass du dir vorstellen kannst, die rote Wien, dass das also nicht sehr kirchlich geprägt war. Ich meine, es wird schon Kirchenbauten vielleicht gegeben haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat nach der, eben im Ständestaat hat man sie natürlich der Rekatholisierung oder der Katholisierung der Massen widmen müssen oder der Religiosität. Mhm. Und wo war das am besten für viele Leute, dass man viele Leute erreicht hat?
In Wien? Im Gemeindebau?
Im Gemeindebau.
Und wirklich?
In Gemeindebauten hat man Notkirchen errichtet. Das heißt, man hat Räumlichkeiten halt in, adaptiert sozusagen, dass man Gottesdienste dort veranstalten konnte. Und zwar, eines der ersten war im St. Leitenhof, klarerweise.
16. Man,
ja. nach der Größe schon allein, von der schieren Größe her. Wobei, wenn man so nachdenkt, vielleicht das gar nicht so unlogisch war, weil es wird bestimmt viele katholische Arbeiter gegeben haben, die sich aber ganz einfach nicht raushängen haben lassen wollen, sozusagen. Wenn sie einen Gemeindebau gekriegt haben, weiß ich nicht. Also es ist jetzt von mir Annahme. Und dort haben wir aber dann Kirche gebaut, die St. Josef Kirche, die es auch heute noch gibt, in St. Leiten. Die wichtigste oder eine der wichtigsten Kirchen ist wieder Clemens Holzmeister, Christus-Erlöser-Kirche im 15. am Grimhildplatz.
Ah, okay.
Normalerweise bekannt als Seipel-Dollfuß-Kirche.
Da ist eine ganz tolle Buchhandlung, Buchkonto gegenüber. Mhm. Die haben auch ein ganz tolles Café dabei, Julius und ein zweiter Name. Das ist, also die Buchhandlung kann ich nur empfehlen, das ist meine Lieblingsbuchhandlung.
Da fährst du den 15.
Na, ich habe ein E-Book und da lade ich mir über den Bookshop die Bücher von dort runter.
Also, aber wobei
aber manchmal gehe ich auch hin und ich bin immer also entzückt und amazed, wie wahnsinnig kompetent und nett die Kolleginnen dort sind.
Naja, die Buchhandlungen sind ganz einfach, es ist was anderes, als wenn es bei Amazon bestellt.
Genau, also dort, wenn man eine wirklich gut beraten werden will, auch gute Kinderbücher, Jugendbücher, also unbedingt hingehen. Auch manchmal lustige Veranstaltungen, im Buchclub gibt es, also eine andere Form von Religion. Bücher lesen.
Und wenn man hingeht, einmal um den Grimhildplatz herum, weil der ist
auch cool.
Auch sehenswert. Und?
Im Nibelungenviertel.
Nibelungenviertel,
ja. Hinter der Stadthalle.
Ja.
Genau. Geht's hin. Fahrt's hin, schaut sich das an.
Und diese Christ-Erlöser-Kirche oder Seipel-Kirche ist an und für sich schon angeregt worden von der Hildegard Burjan.
Von der wir gehört haben, weil sie eine wichtige Politikerin und Gründerin der Caritas Socialis war.
Genau, und die war so eine Verehrerin vom Seipel. Mhm. Und wie die Kirche dann gebaut worden ist, war sie schon tot. Und diese Kirche ist Clemens Holzmeister.
Mhm. Und was, also diese, die am Grimhildplatz?
Die am Grimhildplatz ist auch durchaus, diese Kirchen sind alle wirklich sehenswert, aber es ist sinnlos, wenn ich mich jetzt da hersetze und erzähle, wie die ausschaut. Also die hat zum Beispiel keinen Turm und der Clemens Holzmeister hat sie bemüht, die quasi in diesen Arbeiterbezirk, der 15. Jahr ist, hineinzustellen, ohne dass sie jetzt da, was ich wie absticht. Mhm. Kann man sagen. Also die ist sehr schlicht und in der Krypta waren waren die Särge von Ignaz Seipel und von Engelbert Dollfuß, die, wie man sich vorstellen kann, von den Nazis dann sofort rausgeholt wurden und auf Friedhöfen begraben worden sind. Anna ist am Hitzinger und der andere. Der Seipel ist, glaube ich, am Zentralfriedhof und der Dollfuß, glaube ich, am Hitzinger.
Aha, okay.
Also ich kann nur immer sagen, hingehen und anschauen.
Und wie hat sich das finanziert eigentlich alles? Hat es die Stadt Wien zahlen müssen? Oder?
Naja, die Stadt Wien hat Grundstücke kostenlos zur Verfügung gestellt. Natürlich schon nicht mehr unter einem sozialdemokratischen Bürgermeister, sondern Richard Schmitz. Und dann sind Spenden gesammelt worden, dann sind teilweise Darlehen gegeben worden, Unverzinste. Und dann hat es irgend so ein Kirchenplattel gegeben, zwei Groschenplattel, das glaube ich heißt, das ist verkauft worden. Also die verschiedensten.
Und es ging ab wie bei Schmitz Katze.
Schmitz Katze.
Nein, das sagt man so, es geht ab wie bei Schmitz Katze.
Aha, das kenne ich nicht. Ne? Bin ich jetzt.
Weil lernst du auch mal was von mir?
Naja. Kann viel lernen von dir. Ja, das die Christ-Königskirche. Dann, was noch erwähnenswert ist, ist die Floridsdorfer Kirche am Pius-Basch-Platz. Nehmen Franz-Jonas-Platz, also nehmen.
Am Floridsdorfer Spitz.
Nein, nicht am Spitz. Naja, am Spitz, ja, am Bahnhof halt. Ja, dahinter. Mhm. Die ganz interessant ist, weil in der Kirchenfront sind die 12 Apostel in Nischen.
Aha.
Könnte man sie auch einmal anschauen. Es sind alles wirklich total interessante Kirchen. Es sind Leitenkirchen, ist logisch, haben wir schon gesagt. Und was ich sehr interessant finde, ist die Währinger Kirche.
Aha.
Am Gertrudplatz.
Wo ist der?
Kutschkermarkt.
Ah ja, okay, na klar, das ist ja eine bekannte Kirche oder eine prominente Kirche.
Hat es eine Kapelle schon im 16. Jahrhundert gegeben. Und im 18. Jahrhundert ist dort eine Barockkirche mit einem Barockturm gebaut worden. Die ist völlig richtig, also liturgisch richtig Ost-West ist, also geostet ist. Und in der Zwischenkriegszeit hat man vielleicht gefunden, dass sie zu klein ist und hat angebaut, hat ganz einfach diese alte Barockkirche als Querhaus verwendet und hat Nord-Süd-mäßig ein Langhaus angebaut.
Sehr interessant.
Mit einem Stiegenhausturm, der eben ja, in dieser typischen Zwischenkriegszeit-Architektur ist es angebaut. Und jetzt haben wir eine Kirche mit einem sehr langen oder mit einem relativ langen Langhaus und mit einem Querhaus, mit einem barocken Querhaus und mit einem barocken Turm.
Das ist eine coole Mischung.
Ja, also wenn man sich das anschaut, ist auch, wie gesagt, ganz interessant.
Das ist echt cool. Ja, vielen Dank. Das ist.
Und dann kommen noch die evangelischen. Die
evangelische Kirchen gibt es auch.
Naja, die evangelischen Kirchen. Du weißt, Februar 34, Bürgerkrieg. Und da waren sehr viele Arbeiter, darum meine ich, dass es wahrscheinlich doch sehr viele Religiöse noch gegeben hat, aber von der katholischen Kirche ganz einfach wahnsinnig enttäuscht, weil die Kirche überhaupt nichts getan hat, beziehungsweise vielleicht sogar auf die Seite des Dollfuß-Regimes gestellt haben. Und da hat sehr viele Übertritte in die evangelische Kirche
wirklich
gegeben. Und es hat schon eine Pfarre gegeben in der Schweglerstraße, die also Schweizer helvetisches Bekenntnis, HHB, Zwinglikirche. Und da hat man dann eben angefangen, oder hat man eben diese Zwinglikirche gebaut. Weiß nicht, ob du sie kennst, Schweglerstraßen, welche Nummer war es, nicht der Weiße Rauchfangkehrer, irgendein lokaler Bekanntes war in der Nähe.
Das ist mir nicht aufgefallen, glaube ich.
Ja, so ganz, eigentlich eine relativ unscheinbare Kirchen, die dort, die auch passt irgendwie zu diesem Schweizer Zwingli-mäßigen.
Sehr streng und streng, sehr klein, reduziert.
Ja, also sehr, sehr sehenswert. Die hat Theis und Jaksch gebaut.
Ah ja.
Wieder einmal, unser Theis und unser Jaksch. Und die haben noch eine zweite gebaut. Und zwar am Tabor.
Im zweiten Bezirk.
Im zweiten Bezirk. Am Tabor.
Quasi ganz weit raus bei der Taborstraße, wo es dann schon fast Nordwestbahnhof ist.
Die Verklärungskirche, ja, direkt beim Zollhaus. Also die Taborstraßen rauf und die Nordwestbahnstraßen quert Und da im Eck ist diese Verklärungskirche. Ein riesiger, also riesiger, großer, ziemlich dunkler Block.
Mhm. Also wo der 5 und der 2er sich kreuzen quasi.
Ja, mhm. Kann man sagen. Und was kommt da raus, wenn sich der 5er und der 2er kreuzt? Der 25er?
Ja, oder der, weiß ich nicht, oder der 7er.
Ah, ja.
Gibt es ja gar nicht, oder? Gibt es einen 7er?
7er gibt es nicht. Na gut. Und was, weiß nicht,
Zahlenspiele.
Und diese Kirche ist eben auch eine evangelische Kirche, die allerdings Augsburger Bekenntnis ist.
Ah, cool.
Ist.
Eine schwarze Kirche.
Ja, die ist wirklich ganz ziemlich dunkel. Ja.
Und auch evangelisch, das ist echt interessant.
Evangelisch, allerdings hat man da schon angefangen, 1912, glaube ich, mhm. Zu planen und dann ist es in den 20er Jahren ist sie fertiggestellt worden.
Ja, super. Ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt.
Das, ja, aber wie gesagt, ich kann das alles nur erzählen, aber wenn man irgendwie in die Nähe von einem dieser Gebäude kommt, kann ich nur empfehlen, es anzuschauen.
Und ein Foto zu machen und mit
und zu
uns, und uns zu posten und mit dem und uns zu erwähnen, erzähl mir von Wien.
Ja.
Und den Hashtags erzähl mir von Wien und zeig mir Wien. Super. Okay. Ja, voll super. Danke für diese coole Staffel. Also ich schaue jetzt auch viel aufmerksam und ich kann jetzt wieder neue Dinge einordnen. Und ja, also wir wünschen jetzt mal fürs Erste einen guten Sommerferienstart.
Mhm.
Und wir hören uns wieder und werden uns in neue Gefilde bewegen.
Ja.
Freue ich mich schon drauf.
Ich mich auch und ich wünsche bis dahin einen schönen Sommer.
Ja, schöne Sommerferien und Servus Fritzi.
Servus Edith.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.